Servus und hallo, hier ist der Alex und das ist der Podcast Wege aus der Sucht. Hier geht es um Sucht, Suchtdruck, Konsum, Konsumkompetenz aufbauen, Gespräche, Interviews und vor allen Dingen Wege aus der Sucht. Hallo da draußen, ihr wisst ja Bescheid, heute geht's wieder mit dem Chris weiter. Ich heiße euch herzlich willkommen zur 15. Episode. Hi Chris, wir sind ja eigentlich für uns mitten im Gespräch, waren ja gerade dabei, nochmal den Höhepunkt, heißt ja, wie geht's in der Sucht rein und wie kann's auch wieder rausgehen. Wir waren noch nicht ganz fertig mit, wie es reinging. Tut mir leid, dass ich dich da jetzt unterbrochen habe. Lass uns da doch bitte weiter quatschen.
Ja, sehr gerne. Gut, wir waren ja stehen geblieben bei, ich habe dann mein Zivi gemacht, also nach meiner Ausbildung habe ich mein Zivi gemacht. Ja. Genau, und
Ich habe damals auch mein Zivi gemacht, das gab es ja noch. Und mein Hauptgrund, warum ich nicht zur Bundeswehr ging, war, weil ich mir nicht mehr Haare abschneiden wollte. Und dann habe ich gesagt, ich will aber wenn dann was Interessantes machen. Dann habe ich mir in Offenbach eine Stelle gesucht als Rettungsdienstsanitäter, also zum Mitfahren. Habe da eine Bude bekommen, ein Zimmer direkt über dieser Rettungsstation da mit was weiß ich wie viel Autos. Und habe in der Zeit aber mich so weggeschossen, da habe ich halt auch gespritzt, ne, Heroin geballert und so. Und war halt so am Ende gewesen, dass ich da nach ein paar Wochen irgendwie zu dem Dienstleiter bin und hab dem halt gesagt, ja, ich bin heroinabhängig. Und ich so, um Gottes Willen, weil in so einem Krankenwagen gibt's ja alles, ne? Und da war ich ratzfatz raus aus der Nummer. Und das war mein ganzer Zivildienst, irgendwie so 3-4 Wochen, keine Ahnung. Und das war's dann auch. Ich war dann befreit halt, ne? Keine Bundeswehr, 3 Wochen Zivildienst, einmal zum Ding gesagt, was mit mir los ist und schon hatte ich das Thema von der Bagger. War auch nicht schlecht.
Ja, bei mir hat sich das ja dann auch so gedreht, weil ursprünglich war ich ja so orientierungslos, dass ich gar nicht wusste, was will ich überhaupt machen mit meinem Leben, was soll ich anfangen? Habe ja auch erzählt in der ersten Folge, dass ich hier mich bei der Bundeswehr sogar beworben habe. Und dann, als es halt darum ging, zur Bundeswehr zu gehen, hatte ich halt überhaupt keinen Bock mehr, weil ich halt da immer noch mit meinen Leuten hängen wollte. Ja. Und dann habe ich halt Zivi gemacht. So, aber ich bin mir jetzt auch gerade gar nicht sicher, ob ich das chronologisch so in die richtige Reihenfolge bringe. Ich hätte mir das wirklich auch mal aufschreiben sollen.
Ich bin da auch, ich schieße da gerne aus der Hüfte, ich will aus dem Bauch reden und nicht aus dem Kopf. Und wenn die Chronologie oder meine Zahl nicht stimmt, ist in meinem Podcast jetzt nicht so wichtig. Da gibt's andere Podcasts, da kann man sich die Fakten holen. Mir geht's eher so um das Ding mit dem Real Talk. Macht dir da keinen Kopf. Ich verpeile da auch immer einiges.
Ja, weil ich hatte dann nach meiner Ausbildung, die haben mich natürlich dann nicht übernommen, weil ich ja einfach so unzuverlässig war, obwohl es eigentlich wirklich ein guter Arbeitgeber gewesen wäre. Ja. Und ich auch noch heute so ein bisschen mir einen Arsch beißen kann, dass ich das damals noch nicht so realisiert habe. Aber gut, es war halt so und ich war dann auch total entspannt, weil ich hatte mein kleines Business laufen und eben war dann auch erstmal ein Dreivierteljahr, war ich dann auf der Suche nach der passenden Zivi-Stelle. Also ich habe dann einfach nur das Leben gefeiert, abgechillt und...
Genau, weil das, was mich jetzt interessiert, ist ja wirklich, ich habe dich ja in der letzten Episode dann gefragt, ja, war das jetzt dann so die Spitze von deinem Absturz mit Drogen? Und dann hast du gesagt, nee. Ich brauche auf jeden Fall noch einiges auch an Zeit in der Episode, um mit der Zeit danach oder das Reflektieren heute mit dir zu reden, weil ich weiß, das wird super interessant. Deswegen führen es doch da jetzt dann nochmal kurz durch, wie sich das nochmal gesteigert hat und wo das noch hinging.
Genau, deswegen habe ich auch gerade gesagt, dass ich von der chronologischen jetzt so ein bisschen verunsichert bin, weil ich weiß nicht, ob das mit diesem Bad Trip nach dem Zivi war. Ich glaube, es war eher nach dem Zivi, aber ich hatte ja schon noch Kontakt zu einzelnen Leuten aus dem Freundeskreis, aber wir hatten halt am Wochenende und so nichts mehr miteinander zu tun,
Ja.
sondern es war halt noch, ja, man hat halt noch Geschäfte miteinander
Ja,
gemacht und
genau.
so. Ansonsten war aber da nicht mehr eben, da war keine große
Family.
Family war nicht mehr, genau.
Ja.
Und im Zivi habe ich halt dann nochmal so mit dem Koksen Gas gegeben, um es mal jetzt gleich die Katze aus dem Sack zu
Genau.
bringen. Also ich hab dann da eine andere Connection kennengelernt und der hat mich immer recht gut versorgt. Der war auch immer da, wenn ich ihn gebraucht habe.
Ja.
Und ich habe da auch relativ viel gearbeitet in dieser Zivi-Zeit und war eigentlich ständig drauf. Ich war ständig drauf und habe mich dann da auch irgendwann mit meiner Leitung da auch ein bisschen in die Haare bekommen.
Okay.
Und ich hatte dann von meinem Essen auf Rädern Job. Also musst du dir auch mal vorstellen, ich bin da immer ständig total drauf rumgefahren und so.
Ja.
Darf man auch gar keinem erzählen eigentlich.
Ja, gut,
Aber
ist ja
die Sache
verjährt.
ist schon lange verjährt,
Ja.
ja. Und dann bin ich in eine Nachtschicht reingekommen.
Oh.
Ja.
Okay.
Und ich musste da einfach nur auf eine Person aufpassen.
Aha.
Und damit war ich halt so aus dem Tagesgeschäft ein bisschen raus. So. Die hatten da Ruhe, weil ich hatte da mit der Regionalleitung und so, hatte ich schon mich in die Haare bekommen, weil sie uns einfach auch viel zu lange arbeiten haben lassen und die wollten uns dann da auch nicht mehr die Zivi-Autos mit nach Hause geben. Also es fing dann an, wir hätten dann irgendwie mit der S-Bahn anreisen müssen und da habe ich gesagt, also wenn ich hier schon jeden Tag auch noch Überstunden machen soll, dann will ich zumindest das Auto mitnehmen und
Hast einfach gesagt,
ja und
fickt euch.
genau, so, ich hatte da einfach keinen Bock mehr drauf und dann haben die da schnell eine Lösung für mich gefunden, weil ich hatte ja noch über 6 Monate Zivildienst vor mir.
Ui.
Und genau, dann war ich eben in dieser Nachtschicht drin und ja, da habe ich gelebt wie die Made im Speck. Also ich hab mich da immer gut versorgt, hatte meine Bong dabei, habe mir immer 3, 4 Bier mitgenommen und hin und wieder ein paar Nasen
Also
gezogen und
aufs Klo gehen, eine Nase ziehen, das verstehe ich ja noch, aber wo konntest du da deine Bon rauchen und
ja, das
hinstellen?
war schon ein bisschen spezieller Job. Ich habe da auf einen demenzkranken Blinden aufgepasst, der im Endeffekt nachts halt oft orientierungslos da rumgesteuert ist. Und jedes Mal, wenn der halt aus seinem Schlaf aufgewacht ist, dann
Hast ihn wieder zurückgeführt?
habe ich den einfach nur wieder ins Bett gelegt. Und genau, also
Eieiei. Oder warst du unbeobachtet quasi?
genau, da.
Oh
Also
Mann.
da ist vielleicht meine Nachtschwester durch die Gänge gelaufen, aber die ist auch, ich glaube, in dem ganzen halben Jahr vielleicht zweimal in das Zimmer rein und
Wahnsinn, was eine Geschichte wieder.
ja,
Könnte man sich nicht
so.
ausdenken, ne?
Ja, das ist halt einfach so die Toleranz, ja. Und mit der Zeit, so man lernt ja dann auch dazu, man weiß, wo geht wann was und das habe ich natürlich dann auch immer mehr auf die Spitze getrieben. Ja.
Ja.
Also es ging dann auch so weit, dass ich dann zwischendurch auch mal zu McDonald's gefahren bin und mir da was geholt habe und so. Und da gab es dann auch mal so einen Vorfall, wo ich halt dann auch wirklich Kontakt mit der Polizei hatte und dann auch meinen Führerschein abgeben musste. Und
Hi.
ja, das war dann auch so das, wo sich dann so langsam auf diese MPU zugespitzt hat. Und da hatte ich dann auf jeden Fall schon so meinen ersten Delikt dann auch im Straßenverkehr.
Ja.
Das war auch eigentlich total dämlich. Muss ich kurz erzählen, weil es einfach auch eine witzige Geschichte ist letztendlich.
Hau raus.
So, ich bin halt während der Nachtschicht, ich hatte da glaube ich so zwei so Becks Gold oder so hatte ich gesoffen. Und nach ein paar Töpfen oder so habe ich halt dann voll mein Fressflash bekommen, bin halt wollte zu McDonald's fahren. So, fahr dahin. Mach meine Bestellung im Drive-In, will halt bezahlen und merkst so, scheiße, ich habe meinen Geldbeutel vergessen, gell?
Ja.
So, was mache ich? So, ja, weil die Arbeitsstelle war halt nur 10 Kilometer von mir zu Hause weg. Und dachte ich mir, genau an dem Tag hatte ich nämlich gar keine Bong dabei, sondern ich habe halt was gekifft, also einen Dübel geraucht. Genau. Und dann dachte ich mir, ja, fast nach Hause, kannst noch einen kiffen, ja, und holst deinen Geldbeutel. Das habe ich natürlich gemacht. So, und auf dem Rückweg wollte ich dann diesen Weg abkürzen. Also ich bin dann quasi so 50 Meter als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Und genau in diesem Moment kommen oben die Bullen um die Ecke und sehen das halt, dass ich da auf dieser Straße auf der falschen Seite fahre.
Ja.
Und haben halt dann nach dem Drive-In auf mich gewartet. Da war ich halt dann fällig. Ja, so.
Ja, klar.
Und halt, das war halt einfach nur die Rechnung für die Summe an
Dummheit.
An Dummheit und vor allem auch an ich habe ja so viele Trunkenheitsfahrten im Endeffekt schon hingelegt, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis das irgendwann schief geht.
Ja.
Und ja, für bayerische Verhältnisse hatte ich wirklich Glück, weil die haben dann sogar THC festgestellt. Der Alkohol war wirklich im niedrigeren Bereich.
Ja.
Aber ich musste dann für den Abend einen Führerschein abgeben, aber ich durfte mir den dann in der Früh wieder abholen und konnte auch das Auto dann wieder von dem Parkplatz wegbewegen und so.
Ja.
Also bin dann da auch mit einem blauen Auge davon gekommen.
Das war früher noch auch gar nicht so krass gewesen, kann ich mich auch erinnern, dass wir früher mit der Bong durch die Gegend gefahren sind, weil danach wurde nicht getestet, danach hat keiner geguckt, die haben dich blasen lassen. Und ich hatte auch mal eine Fahrt von unserem Club nach Hause und haben die mich, was weiß ich, ein paar hundert Meter von zu Hause angehalten. Und wir haben halt richtig Gas gegeben. Wir haben da Tequila, braunen Tequila mit Orange und Zimt und so getrunken. Und die haben mich auch blasen lassen. Und ich wusste jetzt, scheiße, mein Lappen ist weg. Da war ich, keine Ahnung, 20, schätze ich jetzt mal so. Ne? Und ich hatte noch in meiner Brusttasche von der Jeansjacke ein Zigarettenpäckchen. Da war natürlich Hasch drin und so. Und ich habe mir gedacht, Alter, jetzt ist alles am Ende. Und die zwei Polizisten sind zurückgekommen, haben mir meinen Ausweis zurückgegeben und haben mich gefragt, ne, was ich mache. Ich habe gesagt, ich bin nur auf dem Weg nach Hause da vorne. Ne? Und ich will mich jetzt hinlegen, schlafen. Und weißt du, was die gemacht haben? Die haben mir nicht gesagt, was auf dem Alkoholtest rausgekommen ist. Die haben dann zu mir gesagt, guck, dass du heimkommst und dich ins Bett legst und deine Taschen durchsuchen wir mal jetzt auch nicht. Und ich habe mir gedacht, Alter, dass ich dir nicht die Füße geküsst habe bei alles. Also ich habe dann sehr cool, ja natürlich, selbstverständlich und vielen Dank. Und dann habe ich daheim im Bett gelegen, habe mir gedacht, ey, so viel Dussel kann man gar nicht haben. Aber das ist halt auch eine ganz andere Zeit gewesen, ne? Da war das.
Ja, ich kann mich da auch an so eine Geschichte erinnern, jetzt wo du das erzählst. So, weil irgendwann hast du ja den ersten Kontakt mit der Polizei und das war auch meine Story dann, wo es immer fahrlässiger wurde. Das war dann so, ja, es war irgendwann mal an dem Vatertag, ich glaube, da war ich aber noch 17 oder 18 und dann ganz cool da am Starnberger See sind wir dann da abgehangen, direkt an der ersten Bank, wenn du halt vom Bahnhof rauskommst, ja. Richtung Seepromenade.
Ja.
Und dann da auf die Bank gehockt, halt einen Dübel gedreht und so und dann wollten wir den halt rauchen und so dreimal gezogen jeder, in dem Moment kommen halt die Zivi-Bullen.
Okay.
Und ich werfe noch diesen Dübel ins Wasser und der andere Bulle noch hinterher holt das Ding wieder aus dem See raus und so. Und ich habe noch so das kleine Tütchen, ich hatte vielleicht insgesamt ein Gramm dabei, ein halbes war in dem Dübel, ein halbes war noch in dem Tütchen, habe ich dann noch irgendwie unter die Bank fallen lassen und so. Und der hat es dann aber gesucht und auch gefunden und so. Und,
okay.
Und ich habe dann schon Spätzle von mir gleich meinen Wohnungsschlüssel gegeben und gesagt, hey, fahr nach Hause, räum auf.
Okay.
Und dann zu den Bullen nur so, ja, und ihr könnt auch gerne bei mir zu Hause einlaufen, da findet ihr nichts und so. Und das haben sie dann halt Gott sei Dank nicht gemacht.
Ja.
Das wäre für mich wahrscheinlich übelst nach hinten ausgegangen.
Ja, voll mal gepokert, geblufft halt, ne?
Naja.
Bei uns war es auch so, das war ja ein Landkreis neben den großen Hanau, Frankfurt, Offenbach und so, eigentlich so dazwischen drin. Und Landkreis Alzenau, ich kann es ja sagen. Und die Polizisten kannten uns, weil der eine Kumpel hat ein Iro gehabt, viele haben Dreadlocks gehabt, Ich habe ja auch immer so einen Zopf, lange Haare gehabt und die wussten schon genau, wer wir sind und die wussten uns auch genau einzuschätzen. War schon auch so gewesen, dass wir uns fast gewunken haben, wenn wir aneinander vorbeigefahren sind, so zum mal übertrieben. Naja, oh Gott.
Ja, so extrem war es bei uns nicht, also so bekannt waren wir da nicht, aber ja, da gab es damals auch, ich glaube 700 € musste ich an WWF zahlen oder so.
Boah.
Also es war schon auch eine empfindliche Strafe,
das die ist dabei halt rumgekommen Bayern, ne? ist. Ja. In jedem anderen Bundesland wäre es halt eingestellt worden.
Oder? Ich habe so viel Geld an den Staat bezahlt, dass ich so ein bisschen einen Überblick verloren habe. Aber
wurscht, Fakt, in jedem anderen Bundesland wäre es eingestellt worden.
Yeah.
In Bayern wird ein Exempel an dir statuiert. Aber Hauptsache, wie hat er gesagt, mit einem Maß Bier kann man noch Auto fahren.
Zwei sogar.
Zwei.
Und zwar Wiesenmaß, die haben schon ein paar mehr Umdrehungen.
Genau.
Aber mir fällt gerade ein, ich musste damals nur Sozialstunden leisten bei der Geschichte.
Okay.
Ich glaube, 30 oder 40
aber,
Sozialstunden. Die 700 € war wieder was anderes.
Chris, lass uns gucken, dass wir so schnell wie möglich zum Höhepunkt kommen, dass wir noch ein bisschen Zeit haben zum Reflektieren auch. Was heißt so schnell wie möglich? Ich will dich nicht hetzen, aber trotzdem. Ich bin da gespannt jetzt. Also jetzt warst du an einem Punkt, wo wir letztens erzählt haben von der Fahrt, von deinem Zivildienst, wo es dann auch zum dem Punkt gekommen ist, dass du deinen Führerschein verloren hast, ne?
Genau, also wir waren ja bei der Geschichte, dass ich habe da auf diesen Blinden aufgepasst und das ging ja dann so circa ein halbes Jahr. So, dann danach hatte ich halt nichts. Also ich habe halt eben mir keinen neuen Job gesucht oder irgendwas, was ich da im Anschluss hätte machen können.
Ja.
Habe dann da noch 2 Wochen verlängert und habe es weiterhin so betrieben, wie es war und hatte dann noch an dem letzten Tag, habe ich dann da verpennt bei dem Blinden. Also ich bin da einfach eingepennt in dieser Bude und mich hat dann in der Früh, hat mich dann da die
Morgenschwester.
Frühschicht, genau, die hat mich dann da geweckt. Ich schaue auf die Uhr, 7 Uhr, Flucht. Und dann dachte ich mir nur so, ja, fahre ich jetzt sofort zum Zivi und gebe das Auto ab, weil das war wirklich der letzte Tag. Oder fahre ich nach Hause und penne mich aus.
Ja.
Und ich weiß noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, ich dachte mir, ja, ich fahre jetzt nach Hause und penne mich erstmal aus. Es hat in Strömen geregnet.
Ja.
Ich hier, wie heißt das, hier diesen, es fällt mir jetzt nicht ein, auf jeden Fall so ein Lied von Trainspotting hier auf volle Lautstärke in der Karre drin, so Iggy Pop oder was, so voll auf meinem, alles war geil und so. Ich war einfach froh, dass ich diese Zeit hinter mir hatte und fahre da mit 110 Sachen da durch diese S-Kurve.
Ja.
Und in dem Moment komme ich mit dem rechten Reifen aufs Parkett, also von der Straße kurz ab.
Ja.
Und das Auto bricht halt sofort aus so und kommt so ins Straucheln. Ja. Und
okay.
Ich konnte das Auto nicht mehr abbremsen, nicht unter Kontrolle bringen. Und ich bin wirklich so über beide Spuren von links nach rechts immer wieder.
Gependelt.
Und irgendwann sehe ich, genau. Und irgendwann sehe ich nur so, boah, scheiße, Gegenverkehr, gell. Und ich wusste halt nicht, was ich machen soll und habe einfach rechts rumgerissen und bin dann abgeflogen. Habe mich dann dreifach überschlagen mit der Karre. Bin dann,
Warst du angeschnallt?
Ich war angeschnallt, ja, Gott sei Dank.
Ja.
Und bin dann wieder zu mir gekommen, als jemand die Beifahrertür aufgemacht hat, weil ja die Fahrertür war eingedellt, die Motorhaube war weg, das Auto war total schaden. Ich hatte dann ein Schädel-Hirn-Trauma und war 3 Tage im Krankenhaus. Und genau, natürlich hatte ich dann auch noch meinen Führerschein verloren, weil ich hatte ja Restalkohol im Körper und das THC haben sie gar nicht kontrolliert.
Hat aber gereicht.
Zumindest der Alkohol hat gereicht und da habe ich dann meinen Führerschein verloren. Ja, und dann war ich halt total in meinem Modus, hab dann irgendwie wieder jahrelang nur gekifft. Das ging dann echt so 5, 6 Jahre. Hab dann mir über eine Zeitarbeit einen Job gesucht und irgendwann habe ich dann meine MPU gemacht.
Ja.
War dann ein Jahr komplett clean.
Ja, klar, musste ja.
Also hab dann also Alkohol und THC Nachweise gebracht und hab dann sogar das Rauchen aufgehört, weil ich da irgendwie gar keinen Sinn mehr drin gesehen habe.
Okay.
Und da habe ich dann schon so das erste Mal gemerkt, so, hey, hoppla, mir geht's ja eigentlich viel besser, wenn ich nicht konsumiere. Ja, und ich bin viel mehr bei mir und es hat mir einfach wahnsinnig gut getan, um meinem Körper, meiner Psyche einfach mal Pause von dem Ganzen und
Ja.
vor allem auch mal diese ganze Zeit zu reflektieren. So, und bin dann auch das erste Mal überhaupt in Kontakt gekommen mit, weil ich hatte dann auch so Zwangsmaßnahmen aufgrund von, genau, irgendwann dann, genau, das, irgendwann haben sie mich dann mit einem Dübel erwischt. Da hatte ich dann mal wieder so eine kurze Phase, wo ich dann, da hatte ich dann Pause gemacht, dann habe ich wieder angefangen, dann habe ich auch mal wieder mir einen Dübel mit in die Arbeit genommen, damit ich gleich nach der Arbeit halt paufen kann.
Okay.
Und dann haben sie mich da auch wieder erwischt und dann hatte ich, da haben sie dann einen riesen Zirkus gemacht. Wegen einem Dübel hatte ich 3 Jahre auf Bewährung. So, ich habe mich da auch selbst vertreten. Das war auch voll der riesengroße Fehler. Ich hätte mir da einen Anwalt holen sollen.
Ja.
Aber so habe dann,
Ja,
hab
sowas
da,
gibt's halt auch wieder nur in Bayern.
ja, das war wirklich so, ja, dem zeigen wir es jetzt und so.
Ja,
Und,
ja.
aber es hat mir halt auch eine Heidenangst gemacht und es hat mich halt auch wirklich zum Nachdenken gebracht. Also es hat schon irgendwo auch sein Gutes gehabt. Und ich hatte dann auch so 10 Beratungsgespräche bei Condrops.
Okay, was ist das?
Ja, ich musste halt da einfach so eine, musste so einen Seelenstriptease da machen, mehr oder weniger. Also da hockt eine da und die fragt dich die ganze Zeit nur, ja, wieso, warum und was hat das mit dir gemacht? Ja, wieso, warum, was hat das mit dir gemacht? Und die hat mir aber irgendwie nie Antworten gegeben. Also ich hatte einen Haufen Fragen zum Leben
Ja.
und zu meiner Psyche und was ich tun kann, aber es gab irgendwie keine Antworten und so. Immer
Okay.
irgendwo in der Vergangenheit kramen, aber es wird ja dadurch nichts prozessiert,
Ja.
sondern im Gegenteil, man wird ja eigentlich retraumatisiert, indem man wieder in dieses Gefühl reinkommt, aber immer noch nicht weiß, mit welchem Tool kann ich mir denn da
Das
raushelfen,
hört
so.
sich jetzt irgendwie auch wieder mehr nach Bestrafung an als Hilfe.
Ja, fand ich schon. Also, obwohl ich da auch oft rausgegangen bin und ein gutes Gefühl hatte, weil ich halt so dieses,
Reflektieren halt.
man konnte einmal objektiv einer Person seine Geschichte erzählen, ohne dass man dafür verurteilt wird. Ja.
Ja.
Aber mehr war es halt auch nicht. Und danach kam wieder diese Leere.
Ja.
Und ja, ich war dann schon auch bewusster mit meinem Konsum. Und ja, irgendwann dann, so Kiffen war dann halt auch immer wieder ein Thema und Saufen vor allem auch. Also ich habe mich dann auch wirklich mehr so auf die legalen Drogen beschränkt, weil da wusste ich halt, da habe ich weniger zu befürchten.
Ja.
Und habe halt dann auch wirklich relativ viel gesoffen. Ich weiß noch, da 2006 war es auch mal, da sind wir nach Kuba geflogen und da haben wir dann irgendwie nur gesoffen, wie die Irren, jeden Tag irgendwie eine Flasche Rum und etliche Biere dazu. Und ja, so, aber letztendlich hatte ich ja immer noch nicht so meinen Weg gefunden. Ich hatte noch keinen Mentor, ich hatte noch keine Tools, keine Skills, wie ich mir da raushelfen kann. Und so kam es halt dann, dass ich dann so ziemlich genau mit der Geburt von meinem Sohn auf einmal nochmal in so ein richtig fieses Loch gefallen bin
Ja.
und alle möglichen finanziellen Mittel hatte, die man sich so vorstellen kann,
Ja.
um halt richtig Gas zu geben. Und ja, da habe ich mir dann wieder ordentlich Koks und das Wurstbrot mixen lassen und ja, das Ganze ging halt dann so weit, dass ich dann irgendwann wieder, genau, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil genau, ich habe halt dann irgendwann wieder angefangen, auch mit psychedelischen Sachen zu experimentieren.
Ja.
Also ich war dann ständig eigentlich, ständig, ich muss jetzt echt aufpassen, weil nicht, dass ich jetzt irgendwas sage, weil die Sachen sind noch nicht verjährt zum Teil,
Naja,
gell?
dann umschreib's halt ein bisschen. Im Endeffekt ist es ja so, du bist richtig clean heutzutage und da will ich jetzt dann auch genau zu dem Punkt her kommen, wie war dein Weg raus? Weil ich weiß ja, was dein Ist-Stand heute ist. Der ist sehr interessant. Ja, ich denke auch, so richtig Real Talk kann man machen, wenn es verjährt ist. Wir wollen da nichts raushauen, was dann vielleicht eventuell noch knapp nicht verjährt sein könnte oder so. Aber von daher sage ich jetzt mal so, du hast dann noch mal so richtig in die Scheiße gelangt. War dann irgendwann ein Schmerzpunkt erreicht? Und was kommt dann, kommt dann mal auch zu dem, wie war dein Wendepunkt? Oder ja.
Also der Wendepunkt war tatsächlich dann ein Abend, wo ich hier ein Wurstbrot gegessen habe, wo zwei Pappen drin waren. Und ich halt letztendlich mich dann in der Psychiatrie wiedergefunden habe, weil ich wieder total abgedreht bin.
Ja.
Und hier auch mit Polizeieinsatz und allem Möglichen. Also eben, ich wohne ja hier auch in einem Haus mit mehreren Parteien. Und
Scheiße.
Das war für mich halt auch so, ich meine, meine Fassade war eh schon hart am Bröckeln, weil ich zu der Zeit schon wirklich lange wieder auf meinem Film war.
Genau.
Und
aber
genau,
das, ist,
das wieder, war halt dann so dieser Peak.
Wiederholt sich die Geschichte auch wieder, wo du am nächsten Tag einfach gar nicht klarkommst mit dem, was passiert ist, ne? Wie damals oben
genau,
in dem Zimmer.
Die Story hat sich eigentlich eins zu eins wiederholt. Und dann kam für mich so ein richtiger Wendepunkt, wo ich dann auch gesagt habe, also so nie wieder, ja. Und ich habe mich dann schon erstmal mit massiven Problemen wiedergefunden. Also ich hatte auch Suizidgedanken und war halt wirklich, wirklich am Arsch.
Ja.
Ich habe es irgendwie noch geschafft, arbeiten zu gehen, aber frag nicht wie.
Ja.
So in der Zeit, da bin ich oft auf dem Weg zur Arbeit mit dem Auto, dachte ich mir, ich fahre jetzt einfach hier gegen den nächsten Baum, den nächsten Brückenpfeiler und ich hab's hinter mir und ich hab's so verkackt einfach und das bringt alles nichts mehr. Und ja, das war halt dann für mich so eine Phase, die hat, glaube ich, so ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert.
Okay.
Und ich habe dann irgendwann angefangen, mich wieder für Sport zu begeistern, um mich einfach abzulenken.
Ja.
Habe dann angefangen zu boxen. Das konnte ich meine ganze Wut, meine Aggression rauslassen.
Ja.
Und ich habe auch gemerkt, dass es, also für mich war Suizid dadurch, dass ich ja auch so viele Menschen um mich rum selbst umgebracht haben, war es für mich immer präsent, aber es war für mich nie eine Option. Also zu diesem Zeitpunkt zwar schon, aber ich habe das Leben schon immer so genossen und geliebt, dass ich gesagt habe,
es ist halt
das doch nicht freiwillig.
Es ist halt eine endgültige Entscheidung, ne? Auch wenn man an dem Punkt ist, wo man vielleicht darüber nachdenkt, ob das eine Option ist, weil der Schmerzpunkt weit überschritten ist, wüsste man, wenn man es jetzt tut, es ist halt endgültig und nicht mehr rückabzuwickeln. Von daher ist extrem lebensmüde sein oder sich umbringen nochmal ein anderes Ding.
Ja, und mir war natürlich auch bewusst, dass es einfach nur eine Flucht gewesen wäre. Ja. Und ich meine, mein Vater hat sich ja selber verpisst damals und hat die Verantwortung nicht übernommen.
Ja.
Und ich war ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon selber Vater und eben wollte ja auch meine Verantwortung übernehmen.
Also war auch das Boxen dann so der allererste Step, um überhaupt mal die Komfortzone zu verlassen, sich neu zu erfinden und raus? Ich bin ja auch so kampfsportaffin, habe da schon einiges gemacht in der Richtung.
Also das war auf jeden
mental,
Fall...
Mental, ne? Mental ist es halt auch sehr stärkend. Es gibt einem eine Ruhe, eine Sicherheit, eine Kraft und so und macht dich mental sehr ausgeglichen eigentlich, wenn du Kampfsport machst.
Also mein, so ein bisschen der Wendepunkt kam schon eigentlich so mit der Geburt von meinem Sohn. Auf einmal sind mir halt so Sachen wichtig geworden wie gesunde Ernährung.
Ja, ja.
Und
Vorbild auch und so, ne? Und Verantwortung.
Genau, und ich habe dann hier angefangen, Supplements mich reinzustopfen und auch, ja, habe dann mir einen Wasserfilter geholt und mich mit spirituellen Themen auch schon beschäftigt.
Okay,
aber
da
ich war
erst.
Trotzdem immer noch stark am Rumexperimentieren
Genau.
mit meinem Konsum.
Hast
ja
du gesagt, genau, das hat sich da noch überschnitten.
Und genau, und als ich dann eben da diesen Peak hatte und dann wieder diesen Bad Trip, da hatte ich dann natürlich erstmal mit anderen Dingen zu kämpfen und so letztendlich kam dann, um mal zu meiner Lösung, von meiner Lösung zu erzählen,
genau,
kam ich halt dann irgendwann bin ich über, genau, muss ich auch kurz ein bisschen ausholen, weil ich hatte auch immer wieder in Kryptowährungen investiert.
Okay.
Also Bitcoin und solche Geschichten, hatte ich ein bisschen Kohle drin und habe mich da eigentlich auch total übernommen. Also man sagte immer, man soll da nicht mehr reinstecken wie Spielgeld und so. Und
genau.
Ich hatte halt einfach jeden Cent da reingesteckt, den ich hatte, und hatte teilweise dann auch im Monat gar nichts mehr zum Leben, weil ich total auf diesem Krypto-Film war und habe mich da auf allen Ebenen informiert, um halt irgendwie einen Informationsvorsprung zu haben.
Ja.
Und irgendwann bin ich dann auf meinen heutigen Mentor gestoßen, der Alexander Gottwald, der astrologische Prognosen macht und einfach ein Transformationscoach ist und auch Bewusstseinsarbeit macht und sich mit Traumaarbeit beschäftigt. Und der hat eben eine astrologische Prognose über Bitcoin gemacht.
Ja.
Und das war so entgegen der ganzen Marktschreier da draußen halt nicht so eine positive Prognose.
Ja, ja.
Und irgendwie hat mich das halt beeindruckt, weil ich war schon immer eher so jemand, der halt mit Themen, die in die Tiefe gehen und die auch, die jetzt nicht immer alles schön malen, hatte ich kein Problem. Ja. Also zu mir sind auch die Leute schon immer gekommen und haben mir ihre Problemchen erzählt und so. Und das war für mich nie ein Problem, da zuzuhören. Und
eher eine Bereicherung und dass man halt diesen Vertrauensvorschuss bekommt, ne? So eher was Positives.
Genau, einfach auch so ein Geschenk, wenn Menschen offen mit einem sind. Und
bin ich auch so.
So habe ich das auch wahrgenommen. Und da gab es eigentlich nichts, wo ich gesagt habe, boah, das ist mir jetzt aber zu tief. Oder jetzt erzähl das mal deinem Nachbarn oder deinem Friseur oder so.
Da gibt es gar keine Grenze eigentlich, ne?
Genau, und,
also,
und da habe ich halt einfach gemerkt, dass ich mit ihm jemanden gefunden habe, der war einfach so, die Chemie hat gestimmt, sage ich mal. Und ich habe mir dann halt viele von seinen Prognosen angeschaut und habe dann gemerkt, hey, der Typ, der hat echt so eine hohe Trefferquote, das kann gar nicht sein. Und für mich war aber Astrologie und Kosmologie, das war für mich alles, also Bullshit. Ja? So, ich meine, klar, Sonne und Mond hat Einfluss auf uns, so das will ich, habe ich auch damals schon kapiert. Aber dass da jetzt mehr ist und dass man da irgendwas ablesen kann und so, das war für mich irgendwie alles
Hokuspokus.
Genau, das findet in irgendwelchen Frauenzeitschriften statt und jeder, der sich damit beschäftigt, hat so oder so einen an der Waffe. Und da war das das erste Mal, dass ich diese Denke für mich dann hinterfragt habe, ob das so sein kann. Und auf einmal ist mir was ins Bewusstsein gekommen, was halt vorher total unbewusst war. Und ich habe gemerkt, der Typ hat echt Ahnung von dem, was er da macht. Und das kann kein Zufall sein, dass er so Nostradamus-mäßig da so eine hohe Trefferquote hat.
Okay.
Und der hat dann zufällig, 2019 war das auch, einen Kurs angeboten. Also eine Ganzjahresausbildung.
Ja.
Das, wie hieß die, ich glaube Astro-Ausbildung oder
ist ja Liebe
als Liebe, ja, es ist in dem Sinn egal, es war halt eine Ganzjahresausbildung.
Genau, so Sachen hatte ich auch gemacht zwischendrin.
Und da hatte ich mich dann angemeldet und da war ich dabei und da war ich auch richtig dabei, also wir hatten da zwei, drei Zoom-Treffen am Abend, die gingen auch immer über 2-3 Stunden.
Okay.
Und ich war da bei fast jedem immer dabei und habe mir das dann immer reingezogen und habe mir auch die Inhalte reingezogen. Es gab auch immer sehr viele Videos. Und irgendwann waren halt viele Kursteilnehmer an dem Punkt, wo man mit den Inhalten, also es gibt einfach gewisse Widerstände in uns, wenn von außen versucht wird, unbewusste Themen ins Bewusstsein zu
Ja,
bringen.
ja, ja.
Dann kommen da einfach
Ja.
Widerstände, die einen schützen davor. Und das hat er auch damals recht gut erkannt in der Ausbildung. Das war ungefähr so nach der Hälfte oder zwei Drittel. Und
Weißt du,
dann
woher
hat,
die Widerstände kommen?
ja,
Aus dem Ego, ne?
also
Oder?
es sind halt auch einfach Überlebensmechanismen.
Ja, genau, weil wir haben ja diese Programme uns drauf geschafft. Und es läuft ja alles über den Verstand, über das Ego. Und im Endeffekt ist es schon so, dass du, um in eine gewisse Tiefe gehen zu können, eigentlich das Ego dann eigentlich nur noch hinderlich ist. Und das Ego hat Angst vorm Sterben, sage ich jetzt mal. Und deswegen passieren dann so Sachen, dass wenn du die richtigen spannenden Stellen kommst, wirst du müde. Oder denkst plötzlich quer oder was weiß ich. Also es gibt einen Teil in dir, der will nicht bewusst werden und der will nicht aufwachen. Aber das ist einfach nur dein Verstand und nicht du. So würde ich es jetzt mal beschreiben.
Ja, richtig. Also, weil das tut ja auch in einer Weise weh, wenn diese Illusion auf einmal zerstört wird, in
Genau.
der man
Das
lebt.
Ego ist ja dazu da, um dich vor Gefahr zu schützen und dich am Leben zu halten. Das ist ja nur ein biochemischer Rechencomputer, den wir im Kopf haben. Und viele Leute verwechseln auch das, was sie denken. Denken sie, das wäre ich. Aber es gibt ja ein Ich, was den Denker in sich selbst beobachten kann. Also das, was in dir denkt, bist nicht du. Wenn du eine Emotion hast, die kommt aus dem Kopf, dann kommt es vom Kopf. Aber es gibt auch Gefühle in dir, Bauchgefühl, Intuition, dieses und jenes. Das kommt von dir. Und das hat dann wiederum nichts mit deinem Verstand zu tun. Aber das ist eine wichtige Erkenntnis einfach mal, dass nicht der Denker ich bin, sondern ich habe einen Verstand. So. Aber die Leute, das ist halt das Problem. Der Verstand ist ein schlechter, sollte eigentlich ein Diener sein, ist aber meist der Herr und ist es halt ein schlechter Herr und ja, hat keinen Bock, Diener zu sein.
Ja, vor allem da draußen ist es ja oft auch, dass man mit solchen Themen auf massive Widerstände trifft und natürlich auch die Bemühungen von unserer ganzen Propagandamaschinerie entgegen dem Erwachen laufen.
Natürlich, das System ist darauf ausgelegt, dass
Dass
Geld.
du weiter schläfst.
Ja, natürlich. Warum kriegen die Deutschen einen besseren Zinssatz, wenn sie sich bei der EZB ihr Geld leihen? Weil Geld ist alles ja nur Schuldgeld. Es gibt ja nichts anderes wie Schulden auf der Welt. Da fragt man sich ja, wem gehört denn das alles zum Schluss? Bei wem haben wir denn die Schulden? Hahaha. Nee, warum kriegen wir einen besseren Zinssatz? Weil wir bessere Steuereinnahmen haben. Deswegen haben wir ein höheres Ranking und sind kreditwürdiger wie Griechenland zum Beispiel. Die kriegen ihr Geld teurer von der EZB. Das ganze System läuft eigentlich nur über, eigentlich ist es natürlich ein modernes Sklaventum, wenn man es so will. Und es läuft halt alles über Kohle. Man kann sich natürlich die Spielregeln auch zunutze machen und ich will jetzt auch jetzt nicht groß jammern, aber mit Freiheit hat es gar nichts zu tun. Wir sind alle komplett kontrolliert und müssen funktionieren. Oder du baust dir halt eine Hütte im Wald und wäschst dich am Bach und steigst halt komplett aus, aber dann darfst du halt auch nicht mehr mitspielen. Ja, einfach nur
Ja,
mal.
da wird man schnell ausgegrenzt auch. Also
Ja,
je nachdem,
also
in welchen Kreisen man über gewisse Themen
ja,
redet.
ja. Aber im Großen und Ganzen sehe ich das schon so. Entweder spielst du hier mit, du kannst dich ja verbünden mit wem du willst und lesen, was du willst. Die Gedanken sind frei, ne? Hauptsache, du spielst noch mit und zahlst deine Steuern. Dann darfst du machen, was du willst. Kannst du links sein, kannst du rechts sein, kannst du was weiß ich, grün, blau, wurscht. Hauptsache, du zahlst zum Schluss deine Steuern und alles, was von dir verlangt wird. Aber das, wo wir davon reden, das ist ja eine ganz andere, tiefere Ebene. Da geht es ja wirklich um Design. Ja, da nähern wir uns auch so dem Spirituellen, ne?
Ja, ich fand das auch schön, was du da gesagt hast, weil das hat mich gleich an, ich weiß nicht, ob dir Gopal was sagt und das ehrliche Mitteilen.
Nein.
Da geht es eben auch darum, dass man letztendlich seinen Körper, seine Emotionen und seine Gedanken wahrnimmt und das eben jemand anderen mitteilt, ohne dass der darauf antwortet, einfach nur auch aus der Sicht einer dritten Person. Also du nimmst dich als Bewusstsein wahr,
ja,
und dass dieses Bewusstsein eben dein Körper, deine Emotionen und deine Gedanken beobachtet und dass du dich nicht damit identifizierst, sondern dass es einfach deine Persönlichkeit natürlich schon zu einem Teil ist und halt auch eine Momentaufnahme, was da einfach in dir hochkommt.
Mhm.
Und wir uns nicht dafür verurteilen, was wir denken, was wir fühlen. Und das fand ich auch in dem Kontext halt sehr wertvoll, nochmal zu erwähnen, weil als ich das zum ersten Mal davon gehört habe, fand ich das halt, war für mich auch wieder so ein, einfach da kam für mich was Unbewusstes ins Bewusstsein. Und das ist für mich immer sehr wertvoll, wenn ich solche Momente erleben darf.
Ich glaube, wenn man sich auf die Reise begibt, wird man in seinem Bauchgefühl in Resonanz kommen. Und dann wirst du irgendwann merken, auch wenn der Verstand das jetzt erstmal ablehnt, ob du damit in Resonanz kommst oder nicht. Und wenn dann alles in deinem Körper damit in Resonanz geht, dann geh halt einfach weiter, auch wenn es der Verstand nicht versteht. Was mittlerweile ganz gut ist, ist, dass die Quantenphysik halt einige Versuche hat, die wo jetzt wirklich halt wissenschaftlich, ich sage jetzt mal den simpelsten, den es schon am längsten gibt, ist ja einfach Placebo-Effekt, ist erwiesen, dass er funktioniert, was aber im Umkehrschluss ja bedeutet, wenn wir uns unserer eigenen Macht bewusst wären, was wir wirklich machen könnten, ich sage jetzt mal so ein groß trabendes Wort, so als Schöpfer, jeder schöpft sich ja jeden Tag seine Realität und bewertet sie dann noch, als hätte er nichts damit zu tun, hätte keine Verantwortung, aber in den Placebo-Studien wurde halt bewiesen, dass wir diese Selbstheilungskräfte auch aus dem Nichts erzeugen können, zum Beispiel bei einer Knie-OP, die gefaked worden ist, und bei denen, wo nur aufgeschnitten worden ist, ist aber nichts gemacht worden, und die waren auch halt live dabei mit Betäubung und so einem Tuch davor und so, ne? Die haben gesehen, okay, ich bin operiert worden am Knie. War die Quote dieselbe wie bei denen, wo die Behandlung wirklich durchgeführt worden ist und nicht nur die Fake-OP? Und da sage ich schon immer, und das schon als Jugendlicher, wenn wir das, was wir da für ein Wissen rausziehen können, bewusst einsetzen könnten und wüssten, wer wir sind und was wir hier wirklich machen. Die Aborigines sagen, die Materie ist der Traum und wir träumen gerade alle. Und wenn wir mal nicht mehr in der Materie sind, sind wir wach. Das sagen so die Aborigines. Ich glaube, wir könnten hier viel, viel mehr reisen. Deswegen halt auch immer die Frage mit dem, wer sind wir wirklich? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was soll das Ganze hier? Es war einfach mal simpel, das Ding mit dem Placebo-Effekt. Das ist Wissenschaft. Und in der Quantenphysik gibt es halt noch diese Quantenverschränkung oder mit diesem Doppelspalt-Experiment. Oder ich will da gar nicht so tief reingehen, aber für die ganzen Skeptiker, die sagen, was labern die Jungs jetzt für einen Scheiß, googelt es einfach mal nach und denkt da mal drüber nach, was die Konsequenz der Sachen, die jetzt in den letzten Jahren und auch aktuell tut sich da richtig viel in der Quantenphysik zur Wissenschaft wird. Weil da kommst du genau wieder dahin, dass das wohl alles doch mehr ist als nur die Oberfläche, die wir uns die ganze Zeit angucken.
Ja, und Also es gibt ja auch sowas wie einen Nocebo-Effekt. Also
Genau.
wenn dir jetzt zum Beispiel es gibt eine Studie darüber, dass wenn dir dein Arzt zum Beispiel erzählt, dass du in 6 Wochen sterben wirst, dass du dich auch tatsächlich, also es gibt Menschen, die sich dann genau an dieses Datum halten.
Naja,
Ja, also
Wahnsinn. Aber
das
trotzdem,
macht schon viel mit einem,
dann ist doch die
diese
Idee,
Programmierung.
dass wir doch mehr sind als einfach nur ein Opfer hier in dem Spiel. Und dass auch die Möglichkeiten, die wir haben, viel größer sind, wie das, was sie uns in der Schule beigebracht haben oder wer sie uns erzählt haben, wer wir wären. Weil ich glaube, wir sind alle viel mehr. Und keiner erzählt es uns.
Definitiv.
Die
Und
verschweigen es uns.
du kannst nicht schöpferisch sein, wie du schon gesagt hast. Also
Genau, wir sind eigentlich alle
du
Schöpfer.
erschaffst dir immer deine Realität selbst.
Ja, ich glaube sogar, um es für mich nochmal so richtig ein rauszuhauen, die Sache mit Gott, du kannst mit deinem Verstand Gott nicht wahrnehmen, weil wir leben hier in der Dualität, das ist wie ein Spielfeld, wie die Aborigines sagen, die Materie ist eigentlich der Traum. Du bist mit Gott und dem Mensch verhält sich das so, und ich meine jetzt nicht den Mensch als Materie, sondern dieses, nennen wir es mal Seele, dieses Bauchgefühl, dieses, was beobachten kann, dass ich selbst denke, diese Energie verhält sich so wie der Tropfen im Meer. Also du bist halt quasi, wenn du ins Meer zurückgehst, bist du das Meer, und wenn du als Tropfen außerhalb vom Meer bist, bist du auch das Meer, aber bist halt als Tropfen und hast eine Perspektive, kannst andere Tropfen angucken. Aber im Großen und Ganzen bist du ja trotzdem noch das Meer. Und ja, es gibt eigentlich gar keinen Unterschied in dem Meer. Also im Tropfen ist es Meer und im Meer ist der Tropfen auch wieder. Und trotzdem erleben wir uns halt alle hier als getrennte Individuen. So würde ich das beschreiben. Im Übrigen hat sich das auch bei dem Ayahuasca-Trip, wo ich gemacht habe und so, das, wo ich gesagt habe, ich konnte es eigentlich gar nicht mit rausnehmen, aber da war ich halt im Meer. Da war ich nicht mehr der Tropfen.
Also während deinem Trip
Ja, da war ich dann
oder
kein Tropfen mehr, sondern ich war im Meer.
ja.
Eins mit dem Meer.
Ja, eben wir, also das ist ja auch dann dieses Prinzip der Dualität, wo man also Gegensätze, die sich verfeindet, gegenüberstehen. Ja, so nehmen wir uns ja wahr als Menschen, aber eigentlich sind wir ja in der Polarität, also wenn wir mal darüber nachdenken und zu unserem natürlichen Ursprung, über unseren natürlichen Ursprung zurückkehren und dann sind wir halt Gegensätze, die sich nicht verfeindet wahrnehmen, sondern die sich als verbunden wahrnehmen können.
Natürlich, dass das
Nur
alles
das.
eigentlich ist, wir rasen hier auf einer Kugel durchs All. Das ist nur unser Spielfeld, und wir kommen aus der Einheit und wir gehen auch wieder in die Einheit. Aber das wirst du als Mensch, der ja ein Individuum ist und einen Verstand hat, der die Signale, die er über seine Sinne bekommt, bewertet. Und zwar bewertet mit dem, ich bin hier in einer feindlichen Umgebung. Ich passe auf dich auf. So. Da kannst du keine Einheit erfahren. Aber trotzdem haben die Menschen aber diese Sehnsucht und diese Idee in ihrem Bauch, dass wir vielleicht doch alle Brüder und Schwestern sind und dass es gescheiter wäre, miteinander als gegeneinander zu gehen. Ja, der Kopf spielt halt da oft quer. Oder halt auch unser System, wie es halt aufgebaut ist. Weil da frisst halt wirklich der Stärkere den Schwächeren und du beutest andere aus, wenn du kannst, finanziell. Ja, eigentlich ist das gar nicht unsere Natur. Und trotzdem hat sich das so durchgesetzt irgendwie. Scheinbar fanden wir das richtig spannend, da so ein Spiel zu starten, so ein perverses.
Naja, das ist leider so. Und danke auch, weil du hast mir auch gerade so diesen Impuls gegeben, weil ich habe jetzt auch ein bisschen Seelenstriptease hier gemacht
Ja,
und natürlich ja auch
dank dir
nur,
dafür.
weil ich mittlerweile bereit bin dazu und Ja, natürlich auch mich auf einer gewissen Weise auf meine Mission mache, weil ich habe halt für mich einfach dieses Tool Traumaarbeit durch diese Ausbildung entdecken dürfen,
Ja.
weil wir eben durch die Ausbildung und die Dinge, die aus dem Unbewussten mit dieser Ausbildung ins Bewusste kamen und eben diese Widerstände, die da waren, kamen wir einfach darauf, dass es notwendig ist, Traumaarbeit zu machen. Also, das ist wirklich eins der Basics, einfach sich anzuschauen, wo hatte ich traumatische Erlebnisse in meiner Vergangenheit. Und da macht es halt Sinn, so weit zurückzugehen, wie man sich einfach nur erinnern kann.
Ja, um sich damit
Und
zu versöhnen wieder.
genau, also letztendlich dann auch mit gewissen Tools da reinzugehen und damit zu arbeiten. Also ich für mich habe das am Anfang mit Tapping gemacht.
Okay.
Also weiß nicht, ob dir das was sagt. Das EFT,
Ja, schon, aber
das
ich bin da nicht
ist,
tief drin.
ja, genau, da geht man halt mit seinen Themen in Kontakt und klopft gewisse Meridianpunkte. Kann man auch mal googeln, wenn es euch interessiert. Und es ist wirklich ein effektives Tool. Und wenn du dir ein Buch kaufst, dann kannst du dir für 10 Euro wirklich gut selbst damit helfen. Und es geht halt einfach darum, ja, sich und seine Themen anzunehmen und auch in Frieden damit zu kommen. Und auch auf Zellebene das Ganze zu bearbeiten, weil unsere Traumata sind halt auch in den Zellen gespeichert und
Safe.
durch dieses Klopfen kann man wirklich sich diese Traumata dann auch aus dem Körper rausklopfen.
Okay.
Und ich habe das auch anfangs mit sehr viel Widerständen gemacht, habe mir da auch Hilfe geholt, weil ich hatte so viel Ablehnung in mir, dass ich einfach gesagt habe, also so ein Blödsinn, das bringt alles nichts, ja. Aber ich bin jetzt seit über einem Jahr komplett clean. Also ich trinke kein Bier, ich trinke allgemein keinen Alkohol, ich rauche nicht mehr.
Du rauchst auch keine Zigaretten mehr, ne?
Nee, ich rauche keine Zigaretten
Genau.
mehr. So, ich hatte dann nach der Ausbildung noch eine Übergangsphase, wo ich immer wieder THC auch konsumiert habe und auch CBD. Und ich bin dann auch immer wochenweise aus meinen Ritualen raus. Also ich habe halt mittlerweile einfach so meine täglichen Rituale. Das sind jetzt nicht irgendwie stundenlange Übungen, aber so, ich sag mal, es ist eine Viertel bis, ja, wenn ich es jetzt ausgedehnt mache, auch mal 2 Stunden am Tag, aber eine Viertelstunde bis halbe Stunde mache ich täglich safe. Ja. Das sind so meine Rituale und da gehört einfach eine gewisse Körperarbeit dazu. Und eben auch gegebenenfalls Traumaarbeit. Und es
Super.
können dann auch zum Beispiel schon Themen sein, wie wir reflektieren ja ständig. Also Probleme, die uns in der Gegenwart begegnen, sind ja letztendlich eine Einladung zu schauen, woran erinnert mich das in der Vergangenheit? Und dann, umso weiter ich mich in die Vergangenheit erinnern kann, mit diesem Thema Traumaarbeit zu machen. Und in dem Kontext halt dann einfach zu schauen, so, was kann ich da aufarbeiten und einfach damit zum Beispiel mal klopfen. Wenn du das machst, dann wirst du einfach merken, dein System beruhigt sich, dein ganzes emotionales System lernt, es geht jetzt nicht von heute auf morgen, aber dein emotionales System lernt, dass du anders mit deinen emotionalen Problemen umgehst, wie die Kompensationsversuche, die man eben durch Konsumverhalten so an den Tag legt.
Also
Und
man übernimmt eigentlich wirklich Verantwortung, man investiert in dem Tag in sich, in sein Gesundsein, in sein Heilsein oder Heilwerden und tut dann halt auch noch Dinge, die das Ganze verstärken und fördern, so.
genau, ja. Ja, und also wenn ich schaue, was ich da für eine Entwicklung damit gemacht habe, muss ich einfach auch diese Themen mal an die Öffentlichkeit bringen, weil ich finde es so schade, dass sowas irgendwo keine Lobby hat und auch ja gefühlt kaum jemand davon berichtet oder auch diese Wege aufzeigt, sage ich jetzt mal.
Ja. Weil deswegen wollte ich halt da auch noch unbedingt hinkommen, weil der Punkt ist halt auch gerade, wie geht's wieder raus und was hilft mir dabei, draußen zu bleiben oder was für Universen von Möglichkeiten im Leben kann ich denn noch entdecken, wenn ich clean die Challenge mal richtig angehe. Wir sind halt alle auch verschieden, ne? Wir haben halt alle, jeder Tropfen hat seine eigene Perspektive und deswegen finde ich das halt auch so mega interessant, wie du dich da rausgeholt hast und wie du da auch, ja, bei dir geht's ja nicht nur drum, jetzt clean zu bleiben, sondern das ist ja nochmal ein ganz anderes Level, ne? An Freiheit.
Ja, voll. Also ich habe mich da um 180 Grad gedreht, also ich bin auch mittlerweile, ich erkenne mich teilweise selbst nicht mehr wieder, weil ich konsumiere kaum noch irgendwas, also auch wenn ich jetzt, ich lebe jetzt nicht minimalistisch, ja? Ich knauser nicht mit meinem Geld, ich kaufe mir das, was ich möchte, aber bewusst.
Ja.
Und ich müll mich jetzt nicht ständig zu von einem Black Friday zu Cyber Monday und Klump und Scheiß, ja, so, sondern
das wäre das wirklich, Thema Konsumkompetenz. Na, bewusst halt konsumieren. Man muss ja nicht aufhören, man muss ja nicht die Askese leben, aber halt bewusst konsumieren. Und dann ist es ja auch keine Kompensation, keine Sucht, sondern halt, ja, das Leben, wie du frei entscheidest, fertig. Da gibt es kein Problem dabei. Du hast es ja hin bis zum Zucker auch und so, ne?
Ja, richtig. Also ich habe dann auch schon vor 2-3 Jahren habe ich dann angefangen, auch regelmäßig Leberreinigungen zu machen.
Ja, ja. Habe ich auch schon.
Und halt auch so Darmreinigungen und das hat mir auch geholfen, keine Frage. Aber das Beste war am Ende wirklich diese Traumaarbeit. Und ich kann mich noch gut an diesen Moment erinnern, wo ich dann mit meiner EFT-Coaching, wie sagt man, mit meinem EFT-Coach gearbeitet habe und sie dann zum ersten Mal zu mir gesagt hat, es ist nichts falsch mit dir. Mhm. Ja, und da ist mir zum ersten Mal so richtig so das Wasser aus den Augen gelaufen.
Okay.
Und ich habe halt dann gemerkt so, hey, ich habe mir mein ganzes Leben lang eingeredet, irgendwas ist falsch mit mir und meiner Wahrnehmung.
Ja.
Und
hast gelitten.
Und ich habe richtig gelitten darunter, klar. Und das waren ja auch letztendlich immer diese Versuche, durch den Konsum dieses Leiden nicht spüren zu müssen, nicht safe wahrzunehmen, nicht fühlen zu müssen. Ja.
100% bin ich da bei dir.
Und als ich dann das zum ersten Mal gehört habe und ich die Idee davon bekommen habe, dass eben nicht dieser Konsum die Ursache ist, sondern der Konsum das Symptom ist, da habe ich zum ersten Mal begriffen, dass ich einfach ich bin in den Strudel reingekommen, den ich nicht gespürt habe. Also es ist wie ein Fisch im Wasser. Wenn du den fragst, wo lebst denn du, dann sagt er auch nicht, ich bin im Wasser, sondern der kapiert gar nicht, wo er ist.
Ja.
Und so war es bei mir auch. Und da fand so ein richtiges Erwachen statt. Und dann hatte ich auch richtig Motivation, da weiterzumachen. Und
cool.
Ich kann mich da noch gut erinnern. Ich hatte dann die erste Session gebucht, so total vorsichtig, weil ich dachte, das ist ja alles Scharlatanerie.
Ja, immer mal aufpassen, ob ich da eine Abzocke will.
Ja, ja, voll. So, ich zahle doch nicht irgend so einen Honk dafür, dass ich mich da jetzt irgendwie
verarschen lasse.
Ja, aber irgendwie dadurch, dass ich halt eben durch den Alexander Gottwald da auch mein Mentor hatte, und das ist halt auch ein krasser Unterschied, wenn du jemanden findest, den du zuhören kannst, von dem du was annehmen kannst, und vor allem, wenn das auch was Sinnvolles ist, dann lass dich drauf ein, weil ich hatte immer das Problem, dass ich zum Beispiel von meinen Eltern und so oder von meiner Mutter nichts annehmen konnte und ich halt auch sonst keine Vorbilder hatte, die von dem ich irgendwas Sinnvolles annehmen konnte.
Ja, da ist man halt lost.
Konsum, Genau, ich hatte nur eigentlich negative Vorbilder, wenn man
Genau.
so will.
Ja.
Und habe die dann versucht zu kopieren, aber ich hatte jetzt kein Vorbild, wo ich gemerkt habe, hey, da kann ich, da kriege ich mehr Bewusstheit,
Ja.
mehr Bewusstsein, mehr Verantwortung, mehr Eigenverantwortung, mehr Selbstvertrauen
Ja, und heute
gezeigt,
auf die
sondern
Sucht bezogen, ist es ja so, da geht es nicht drum, ich zähle meine Clean-Jahre und muss es halt irgendwie, muss sauber bleiben oder so, sondern es ist ja ein komplett anderes Level am Leben teilzunehmen und vor allen Dingen Selbsterfahrung und diese spirituelle Reise. Das ist ja, das hat ja dann, ja, alles Sinn und dann wird es auch irgendwo rund. Und vor allen Dingen, du bist ja auch Papa und du weißt, was in deinem Leben passiert ist und wie was auf dich Einfluss gehabt hat. Und du hast halt jetzt die Möglichkeit, ihm andere Dinge mitzugeben und kannst ihm sagen, du bist gut so, wie du bist und ich liebe dich, egal was du machst oder was auch immer, weil du genau weißt, was das für sein ganzes Leben bedeuten wird. Wenn du ihm heute das sagst oder wenn du einfach immer da bist für ihn oder du weißt schon, was ich meine, ne?
ja, definitiv. Und dafür bin ich auch jeden Tag dankbar. Ja, einfach, dass ich diese bedingungslose Liebe, dass mir bewusst geworden ist, was überhaupt bedingungslose Liebe bedeutet. Ja, und also,
Ja.
ja, ich habe da auch einfach viele Bücher gelesen und natürlich auch durch diese Ausbildung bin ich immer tiefer da auch reingegangen.
Ja,
Und
ja.
es geht ja bei uns auch los. Also bei mir selbst geht es ja los,
Nur.
wenn ich mich nicht in den Arm nehmen kann, mich selbst in den Arm nehmen kann, wenn ich mir nicht im Spiegel anschauen kann und sagen kann, ich habe mich lieb,
Ja.
ja,
Dann wirst du, ich sagte, was dann passiert, dann wirst du immer abhängig sein von der Liebe von anderen. Und schon hast du die nächste Sucht. Das ist ja heute auch viel mit dem Social Media Ding und dem Gelike und Gemache und Getue. Einfach auch eine Riesendroge im Endeffekt. Und Freiheit kannst du nur dann erleben, wenn du Friede mit dir gemacht hast, wenn du dich selbst liebst und wenn du erstmal dein bester Freund bist. Und zwar du bist dein allerbester Freund. Du bist der, auf den du dich 100% verlassen kannst und der dich nie im Stich lassen wird und du liebst dich. Und dann wird auch eine Frau mit dir Spaß haben und dann kann das auch funktionieren. Wenn du mit dir nicht klarkommst und brauchst die Liebe deiner Frau, das ist ja schon die nächste Droge wieder. Und du bist abhängig. Bist ein Sklave.
Ja, auf jeden Fall. Also meine Mutter hat auch schon ganz früh, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal gehört hat, aber die hat immer zu mir gesagt, ja, du musst dich selbst lieben, weil ich hatte ja immer Gewichtsprobleme
Ja.
und sie hat das auch irgendwo gespürt. Das war nie so ein großes Thema, aber sie hat das halt auch immer gespürt und hat auch immer zu mir gesagt, ja, du musst dich einfach selbst lieben. Aber sie hat mir nie gezeigt, wie ich da überhaupt hinkommen kann und
Genau.
wie das funktionieren soll. Und ich kann aus heutiger Sicht nur sagen, mach diese Übung jeden Morgen, nimm dich 2, 3 Minuten selbst in den Arm, auch wenn es anfangs wahrscheinlich auch wie alles neue Überwindung
Und
kostet.
albern ist.
Ja, genau so. Und versuch es auszuhalten. Es ist nämlich auch gar nicht so
Ich
leicht,
denke
ja.
mir halt, was haben wir zu verlieren? Wir haben so krasse Dinge gemacht und so im Endeffekt und dann zu sagen, ach nee, das ist gut. Jeder ist halt anders. Jeder hat da auch vielleicht andere Sachen, die einem da helfen. Aber zum Schluss geht's einfach doch wirklich darum, wie du vorhin gesagt hast, wo die zu dir gesagt hat, mit dir stimmt alles, mit dir ist alles in Ordnung. Ich kann das genau nachfühlen, was da passiert und was da, was das für erlösende Worte sind. Vor allen Dingen, wenn
Ja.
du sie fühlen kannst, weil die ganze Scheiße wie lieb dich selbst, solange das nur ein Wort ist, was du hörst und kapierst, was es bedeutet, ist es eine Phrase. Wenn du es dann anfängst zu fühlen, dann kriegt es eine Bedeutung und dann bist du immer noch weit weg davon, wie mache ich das mit mir, weil jeder ist ein Individuum. Dann musst du dich auf die Reise be begeben, herauszufinden, wie schaffe ich es, das Gefühl glaubhaft zu fühlen, mich selbst zu lieben und das zu tun, das ist dann die Meisterschaft. So, das ist das Level zwischen Verstehen und Sein oder ich sag's mal nicht so hochtrabend, es fühlen können, ist auch nochmal ein Riesenunterschied, ne?
Also das Mitgefühl für uns selbst, das steht an allererster Stelle, ja. Solange ich kein Mitgefühl für mich und meine Situation habe, kann ich es auch nicht nach außen haben.
Genau, und da geht's ganz wichtig, Mitgefühl, nicht Mitleid, sondern ein empathisches, liebevolles Mitgefühl.
Genau, und auch zu erkennen, dass das, was ich jetzt Trauma nenne, ja, also einfach psychische Belastungen, die in deinem Leben irgendwann mal passiert sind, ja, dass die eine Konsequenz auf dich haben,
ja,
ohne jetzt herzugehen und den Täter oder die Verursacher dafür verantwortlich zu machen, sondern einfach nur diese Bestandsaufnahme.
Ja.
Okay, da ist was passiert und das hatte Konsequenzen für mich.
Ja.
Und auch wenn ich es jetzt so und so lange verdrängt habe, es ist jetzt Zeit, dass es hochkommt und jetzt bin ich auch bereit, damit zu arbeiten. Und es ist nicht so, dass es da draußen keine Werkzeuge gibt, damit zu arbeiten.
Genau.
Also
es sind vielleicht nicht für jeden dieselben Werkzeuge gut, aber in erster Linie musst du mal die Eier in der Hose haben, sagen wir mal, wie es ist, die Challenge anzunehmen und dir deine Werkzeuge zu suchen.
Mhm. Ja. Ja, also beim Alexander habe ich viele Werkzeuge kennengelernt und mir taugen da auch nicht alle und ich habe auch noch nicht alle auf Herz und Nieren geprüft, aber ich probiere immer wieder auch welche aus, die ich noch nicht so oft gemacht habe oder nicht so gerne mache und es ist immer wieder auch schön da zu lernen und zu merken, ja, auch hier entwickelt sich was, wenn man dran bleibt. Das ist halt leider mit Arbeit verbunden. Das funktioniert nicht in einem Wochenende oder da kommt einer und legt dir die Hand auf, sondern das ist halt
der Messias halt kommt Arbeit und erlöst uns. Nee, jeder muss sein eigener Messias sein. Und wie du schon sagst, es ist Arbeit, weil der Kopf ist konditioniert auf ganz andere Sachen. Die Welt ist total laut, die Welt ist total bunt, die Möglichkeiten ploppen sekündlich neue auf. In dieser Welt Stille zu ertragen und sich nach innen zu richten, das ist schon, das muss man wirklich wollen. Und dann ist es auch so, wenn du eine Erkenntnis hast und setzt dann was um, ob das jetzt mit dem Klopfen ist oder Atemtechniken. Ich habe so eine Rebirthing-Ausbildung mal gemacht, ein Jahr lang. Es ist, du musst es halt tun. Und wenn du es halt nicht tust, dann kommt der Kopf wieder und die alten Programme. Und wenn du irgendwann mal mehr getan hast, Neues als Schmerz, als du erlebt hast, ja, dann hast du eine ganz andere Balance auf deiner Seite. Aber das kriegst du halt nicht geschenkt. Und es ist auch nicht die Idee, dass du weißt, jetzt habe ich es verstanden. Das Verstehen ist nur der Anfang. Du musst es eigentlich in deinem täglichen, du musst es zu deinem Alltag machen. So. Das ist Selbstfürsorge. Und die kann ja bei jedem anders aussehen. Aber ohne Selbstfürsorge und da auch wirklich hardcore für sich dranbleiben, wirst du nie rauskommen aus der Nummer, sondern es wird halt anstrengend bleiben, bist dann vielleicht halt clean, hast es geschafft irgendwann, weil es zu schmerzhaft war, der Preis war zu hoch, bist jetzt alt genug, hast Kinder, Verantwortung, wie auch immer. Aber einfach nur clean sein, darum geht es ja auch nicht, sondern es geht ja darum, wie du schon sagst, das hat ja alles seine Gründe gehabt. Wenn man das aufgearbeitet hat, eigentlich wartet das echte Leben erst noch auf uns.
Ja, und ich kenne das auch von mir aus meiner MPU-Zeit. Ich war da auch ein Jahr clean, aber ich war wie trocken besoffen eigentlich. Also ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber es war halt nicht meins. Mhm. Ja, also es war nicht meine eigene Entscheidung, die Motivation war fremdbestimmt, letztendlich diese Abstinenz durchzuziehen und
Das Fremdbestimmte
ist schon... Und es war halt dadurch auch nicht nachhaltig.
Ja, das Fremdbestimmte ist schon eh mies. Kann manchmal der gute Triggerpunkt sein, wo dann ein Wendepunkt kommt und so. Aber wenn dann keine Freiwilligkeit kommt, ja, ist es für den Arsch.
Ja, in der MPU lernst du halt zu lügen, damit du deinen Schein wieder bekommst.
So, also
das ist
aus.
Ja mal Fakt.
Ja.
Ja, und ich meine, als...
In den Vorbereitungskursen.
Als Konsument hast du mit Lügen eh kein Problem, als... Du bist oder so ständig vom Gesetz gefühlt verfolgt, ja, und deswegen
du lebst ja sowieso
gehört Lügen so oder so dazu.
Im Untergrund und in so einer Parallelwelt. Ja,
und
ja.
Das findet man ja dann sogar vielleicht ganz nice, wenn man den dann irgendwie bescheißen konnte.
Ja,
das ist ja letztendlich nur eine Geldmaschinerie.
Natürlich ist es auch, aber was heißt bescheißen? Im Grunde genommen hast du vorher gelernt, was die hören wollen und sagst es denen. Das ist nicht bescheißen, sondern es ist so wie in der Schule. Da wird ja auch, der Lehrer gibt Fachwissen vor, das fragt er dann wieder ab und wer das gut nachsagen kann oder wiedergeben kann, das habe ich gesucht, das Wort, der kriegt dann die beste Note. Ob du jetzt intelligent bist und das alles in Frage stellst und dem vielleicht irgendwie mit einer Parallellösung kommst und so, da kriegst du gar nichts drauf, da kriegst du in den Arsch getreten. Du musst einfach das, was er dir vorgegeben hat, nachplappern und wenn du es gut kannst, kriegst du eine gute Note. Fertig.
Das stimmt, ja.
Also so läuft's halt. Es gibt halt einfach auch verschiedene Arten von Intelligenz aus meiner Perspektive. Und wenn du jetzt ein hochdotierter Akademiker bist, ist es für mich noch lang kein intelligenter Mensch. Mit diesem Game, wie hier unser System aufgebaut ist, hat er viel Energie reingesteckt und hat sich da hochgearbeitet und konnte sehr tapfer da lernen, machen und tun. Ist aber jetzt keine Intelligenz, wo ich einen großen Respekt habe. Ich habe vor anderen Intelligenzen großen Respekt. Ja. Ich habe alle Eckhart Tolle Bücher zum Beispiel gelesen. Das hat mich sehr inspiriert. Hast du ja gesagt, hast schon mal gehört, aber noch nicht. Das könnte ich dir mal so empfehlen. Das holt dich nämlich auch wieder in die Gegenwart. Mhm. Da gibt es das eine Buch von Eckhart Tolle, das heißt Das Leben im Jetzt oder so. Weil überleg mal, ob du mit den Worten was anfangen kannst. Hast du schon jemals was anderes erlebt als jetzt? Du kannst über die Zukunft spekulieren. Du kannst über die Vergangenheit nachsinnen. Und trotzdem sind es eigentlich auch jeweils verzerrte Überlegungen. Und das Einzigste, was du jemals wirklich erlebt hast, ist jetzt. Und zwar halt ständig ein Jetzt, in dem du bist. Und es verändert sich alles. Es wird Tag, es wird Nacht, es ist Sommer, es ist Winter. Du bist 11, du bist 20, du bist 30. Das ist ja das Spiel, das durch das Raum-Zeit-Ding entsteht. Hier durch die Materie. Aber du, auch der Verstand ist ja auch immer so nach vorne und zurück. Und wie war es früher? Wie wird es morgen sein? Aber der in dir, wo den Verstand beobachten kann, ist in dem einzigsten Zustand, den wir jemals erlebt haben. Und das ist jetzt. Du hast noch nie was anderes erlebt als jetzt. Du kannst auch jetzt nicht verlassen. Und du kannst auch nur im Jetzt etwas tun oder verändern. Alles andere ist nur Kopfgeficke im Endeffekt und findet in einem Biorechner, in deinem Verstand statt. Es gibt nur jetzt. Kannst du damit was anfangen?
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, wir sind halt viel zu sehr entweder in der Vergangenheit verhaftet oder mit der Zukunft beschäftigt.
Nicht mir. Das ist das Ego, der Verstand. Aber?
Als du vorhin von den Aborigines gesprochen hast, da ist mir auch so ein Spruch eingefallen. So, wie geht der nochmal? Da kommt ein weißer Mann zu einem Ureinwohner und dann fragt er ihn, jetzt habe ich die Pointe verkackt, warte, es fällt mir aber ein. Er fragt ihn, was wissen Sie über die Weißen? Und dann sagt er, ich denke, ihr seid alle verrückt. Und er sagte, ja, warum? Ja, weil ihr denkt, ihr könnt mit dem Kopf denken. Und
Ja.
dann fragt der Weiße ihn, ja, wieso, mit was denken Sie denn? Und dann sagt er, ja, mit dem Herzen.
Ja.
Und ja, das war es eigentlich auch. Aber
Ja.
es ist halt wirklich alles so verdreht. Also wir denken, wir fühlen mit dem Herzen, dabei fühlen wir eigentlich mit dem Solarplexus. Und wir denken mit dem Kopf, dabei denken wir eigentlich mit dem Herzen. Aber eben,
Es
wenn man halt ständig nur in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebt, dann
ist man nicht im
nimmt man das
Jetzt.
auch gar nicht
Und
wahr.
das ist der einzigste Punkt, in dem du die volle Macht hast. Aber ich glaube, sich bewusst zu werden, wer ich bin und das im Jetzt auch dann voll anzunehmen, das macht uns allen so viel Angst, dass wir uns lieber ablenken mit irgendwas, um ja nicht erwachen zu müssen und zu merken, wie groß wir eigentlich sind und wie groß unsere Macht ist. Weil wenn du das mal eine Idee davon kriegst, ist jedes Jammern für den Arsch, weil du hast die Verantwortung für alles. Wenn es dir nicht gefällt, mach's doch anders, du bist doch ein Schöpfer. Momentan findest du es noch geil zu leiden. Punkt. So ist es. Warum? Weil du leidest. Ganz einfach. Aber
Ja. Und du hast gerade was Gutes gesagt, weil das ist auch, also der Alexander, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, der spricht auch von der Links- und Rechtsdrehung. Also die Linksdrehung ist halt die negative Lebenseinstellung, wenn man so möchte, oder einfach die unbewusste, destruktive Lebensweise, in die es uns immer wieder automatisch zieht, wenn wir uns nicht bewusst für die Rechtsdrehung entscheiden. Und um in die Rechtsdrehung zu kommen, muss man halt was dafür tun. Und es geht zum Beispiel auch, und das möchte ich jetzt kurz euch mitgeben, mit einem Schlüssel. Und zwar, wenn du dir im Herzen die Frage stellst, wer bin ich?
ja, das ist
Einfach nur diese einfache Frage, wer bin ich?
die größte philosophische Frage, Orakel von Delphi, bla bla. Es ist die Frage schlechthin. Wer bin ich?
Genau, und wir identifizieren uns ja gern mit unserem Geschlecht oder mit unserem Beruf oder mit unserem Fußballverein,
Das ist alles
aber
austauschbar.
eben, und das alles hat ja nichts damit zu tun, wer du wirklich
Das
bist.
ist alles
Und
Prägung, das ist alles das Umfeld, das ist die Kultur, wo du aufwächst, in welchem Land du geboren wirst. Aber das beantwortet die Frage, wer bin ich, zu null.
richtig, genau. Und ja, ich meine, ich habe mittlerweile eine Antwort auf die Frage und ich will sie jetzt auch nicht
Nee, das muss jeder
raushauen,
für sich
sondern
selber raushauen. Ich habe nämlich auch da die Antwort. Und trotzdem ist es noch ein Unterschied, ob ich eine Idee davon habe oder ob ich es fühlen kann und das am besten in jedem Jetzt, das ich erlebe, nacheinander. Das sind wir nämlich alle nicht. Wenn wir das wären, wären wir halt Buddha oder Jesus oder wer auch immer. Ja.
ja, und wir sind nie fertig, oder im Endeffekt sind wir ja schon alle vollkommen,
Eigentlich
aber
ganz
wir
genau.
werden nie perfekt sein, so wie wir uns das vorstellen. Und da
Nicht als Mensch.
hab ja auch ich schon zu dir im Vorfeld gesagt, dass ich auch schon länger mit diesem Gedanken schwanger gehe, irgendwie nach draußen zu gehen
Ja,
und
ja, ja.
eben auch meine Mission damit irgendwo auf den Weg zu bringen.
Ja. Ja,
Ja,
das.
also ich muss mich auch einfach davon verabschieden, dass ich irgendwann mal fertig bin mit meiner Traumarbeit, dass ich irgendwann mal fertig bin, perfekt zu sein, sondern es ist
Nö,
immer
vielleicht
eine
hast,
Reise und eine
genau,
Entwicklung.
vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo du mit was anderem in Resonanz gehst und das für dich dann abgeschlossen ist und du einfach andere Dinge machst. Aber die Grundhaltung, ich sag's jetzt mal in deinen Worten, in jedem Jetzt oder jeden Tag dafür zu achten, dass ich nicht wieder in diese Linksdrehung komme, sondern zu sorgen dafür, mit Taten und Worten und Gedanken die Rechtsdrehung beizubehalten. Das ist dann die Challenge, weil wenn du einfach nur mal eine Weile nichts tust, holt dich die Linksdrehung von alleine.
Ja, wir leben ja auch die Erde dreht sich ja auch links und deswegen kommen wir auch automatisch in die Linksdrehung. Also Und auch wenn ich meine Übungen abgeschlossen habe und sobald ich ins Handy schaue, merke ich schon wieder, zack, ich bin schon gleich wieder in der Linksdrehung drin.
Ja.
Also,
Ist
das ist,
halt, ja, hier gibt es halt wirklich, ist alles schön bunt und laut und lenkt dich davon ab, dass du dir die Frage stellst, wer bin ich? Ich würde sagen, dann gucken wir mal, dass wir wieder zum Ende kommen. Wir sind schon wieder weit drüber. Aber mir war das auch wichtig gewesen, weil ich ja auch so am liebsten, wenn mich einer dafür bezahlen würde, wäre ich gern Philosoph. Aber da gibt es kein Geld für. Ja, aber du merkst, es war schön mit, ja, wir sind, glaube ich, da Brüder in verschiedener Hinsicht. Einmal in unserer Vergangenheit, wie wir kompensiert haben und gelitten haben. Und auch in dem Ding, dass wir eigentlich viel mehr vom Leben wollen und uns da auch auf die Reise begeben.
Ja, definitiv. Ja.
Ja, wir sollten das jetzt hier dann mal zum Ende bringen. Können da ja auch noch im Off weiterreden. Wolltest du abschließend noch mal was sagen, was du unbedingt noch gesagt haben möchtest, bevor wir das Ding zumachen und du es nicht gesagt hast?
Bestimmt, aber mir fällt es gerade nicht ein. Was mir jetzt noch einfällt, ist so ein Zitat von Bertolt Brecht und das ist, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und das zieht sich auch durch meine letzten 1,5 Jahre, dass ich mir halt immer wieder sag, okay, auch wenn ich mal keinen Bock habe, ich mache halt trotzdem meine Übungen und ja, ich bin einfach fasziniert davon, wohin es mich mittlerweile gebracht hat und ich bin gespannt und auch glücklich mittlerweile, wohin es mich noch bringen wird. Ja.
Das sind doch starke Worte zum Schluss. Und es ist halt genau der Punkt. Da haben wir jetzt zwei richtig intensive Episoden, wie es in die Sucht reingeht und wie es auch wieder rausgehen kann. Und vielleicht sogar weiter, was da draußen noch alles warten könnte, was vielleicht noch viel geiler ist, wie das, was wir früher gedacht haben, was geil wäre. Ne? So können wir das Ding, glaube
Ja.
ich, gut abschließen. Du, Chris, ich bedanke mich für das tolle Gespräch mit dir. Wenn der eine oder andere mit dem Philosophischen nichts anfangen kann, das ist auch ganz in Ordnung. Aber vielleicht hast du ja mal Lust, dir die Frage zu stellen, wer bin ich oder habe ich schon jemals was anderes erlebt als das jetzt? Und wenn nicht, hoffe ich, dass du trotzdem Spaß gehabt hast mit uns beiden. Ich verabschiede mich von euch. Und Chris, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Gerne. Ciao, ciao.
Ciao.